Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Wenn sozusagen die Erde einmal Tabula Rasa macht, danach haben alle überlebenden Organismen natürlich einen großen Spielplatz, um sich neu zu entfalten, weil alle möglichen ökologischen Nischen, sagen wir mal, nicht mehr im vollen Umfang vorhanden sind.
Nach einem Massenaussterben werden die evolutionären Karten neu gemischt und heraus kommen die wunderlichsten Wesen. Eines davon ist der Mirasaurer Grauvogeli. Er bringt eine Spezialität mit, die Forschende staunen lässt. Einer, der sich den wunderlichen Kerl mal genauer angeschaut hat, ist Dr. Christian Voth. An der Nordküste in Rostock ist er aufgewachsen und hat da auch gleich studiert. Erstmal im Fach Biologie. Zu den Steinen ist er dann später durch seine Promotion in München gekommen. Christian ist also nicht nur Zoologe, sondern vor allem Paläontologe und forscht seit 2025 am Museum für Naturkunde Berlin. Dass er sein Ding gefunden hat, erkennt man daran, dass Christian so erfüllt ist, dass neben seinem Forscherberuf kaum noch ein anderes cooles Hobby Platz hat. Und nach der über 90. Folge kann ich's ja mal sagen. Leidenschaft im Beruf, das findet sich unter PaläontologInnen verblüffend häufig. Christians Dino-Wissen ist gelinde gesagt solide, wie die steinernen Funde, die er untersucht. Unter anderem forscht er zur Entwicklung von Reptilien und dem Ursprung der Vögel. Und letzteres hat ihn zu Mirasaurer gebracht. Ein Fund, der viele ForscherkollegInnen verblüfft hat und die Evolutionsgeschichte um ein weiteres Puzzleteil ergänzt. Los geht's und damit auch ein herzliches Willkommen an Moderator und Host des Podcasts, Lukas Klaschinski.
Lieber Christian, erstmal schön, dass du da bist.
Hallo, schönen guten Tag, Lukas.
Du forschst am Ursprung der Vögel und an Raubsauriern, hast unter anderem zum ersten Vogel der Welt, dem Archaeopteryx, geforscht. Was fasziniert dich an deinem Forschungsgebiet?
Ja, das ist in frühen Kindheit entstanden. So mit knapp 5 Jahren habe ich so mein erstes Dinosaurierbuch in die Hände bekommen. Und
seitdem nicht mehr losgelassen.
Genau, also neben den, sagen wir mal, vielleicht bestialischen Darstellungen der Tiere, habe ich, glaube ich, aber ein gewisses Faible für die Ästhetik von Skeletten einfach. Mhm. Und ich mag halt Knochen.
Okay.
So. Und zu den Raubdinosauriern bin ich halt eben gekommen, weil sie halt eben so ein bisschen martialisch, bedrohlich halt eben ausschauen. Und als dann halt vor ungefähr 20 Jahren nochmal richtig Bewegung reinkam in diese Hypothese, dass moderne Vögel im Grunde fliegende Raubdinosaurier sind, hat mich die Faszination halt noch ein wenig mehr ergriffen, als sie damals schon vorhanden war. Und deswegen habe ich mich versucht halt eben darauf zu spezialisieren im Raum meines Studiums.
Und das hat dich dann ja auch zum Mirasaurer gebracht, ne? Was war im Forschungsteam um den Mirasaurer deine Aufgabe, dein Gebiet?
Naja, sagen wir mal so, als ich studiert habe, habe ich nicht Paläontologie studiert, sondern Biologie an der Uni Rostock und wollte ein paläontologisches Thema bearbeiten, das es dort aber nicht gab. Also musste ich mir eine Notlösung ausdenken. Und weil das Thema Federevolution zu dem Zeitpunkt sehr en vogue war, habe ich mir halt einfach mal angeguckt, was Küken von verschiedenen Vogelarten für Federtypen halt haben. Weil normalerweise identifiziert man das als einfache Dunfedern. Und diese einfachen Dunfedern wurden auch immer gerne als so eine Art Modell für Federn bei Dinosauriern genommen. Und ich habe mir dann einfach mal angeguckt, wie ist die Vielfalt, die morphologische Vielfalt bei diesen Dunfedern, bei den verschiedenen Vogelgruppen. Gibt es da auch einen evolutiven Trend? Und im Rahmen dieser Diplomarbeit habe ich dann halt sozusagen meine Erkenntnisse in dem Aufbau wie Federn erworben und wie sich diese entwickeln. Und damit habe ich sozusagen eine Möglichkeit gefunden, mich sozusagen in diesem Bereich Vogelevolution Fuß zu fassen. Und daher wurde ich halt eben dazu gerufen, weil ich eben mich mit Federmorphologie ganz gut auskenne.
Okay. Wie hat der Mirasaurer überhaupt seinen Namen bekommen, also Wundersaurier? Habt ihr das als Marketing-Gag einfach euch ausgedacht? Weil hat ja ganz gut funktioniert, glaube ich, ne?
Ich glaube, es liegt einfach daran, dass einer unserer Co-Autoren, der Hans-Dieter Süß, einfach ein Faible für alte Sprachen hat. Hm. Aber es ist natürlich auch ein wunderliches Tier. Und von daher war es schon, sagen wir mal, vielleicht gut, dass man das irgendwie in den Namen einpreist, dass es was Wundersames ist.
Wie sieht er denn aus, der Saurier? Oder Saurier ist richtig?
Ja, man kann ihn ruhig als Saurier, also ein kleines Reptil, bezeichnen. Er hat eine echsenartige Gestalt. Der Schädel ähnelt vielleicht einer Anolis-Eidechse ein wenig mit einer spitzen Schnauze, großen Augen Und das Tier mag so knapp 20 Zentimeter lang gewesen sein, vielleicht 25. Wir haben das nicht vollständig erhalten. Und besonders auffallend ist halt eben bei diesem Tier, dass es halt auf dem Rücken ganz lange Hautanhänger hat, die eine Art Kamm bilden. Und diese Hautanhänger, die können auch über 20 Zentimeter lang sein bei ausgewachsenen Tieren.
Also eher Chamäleon-ähnlich oder eher Gecko-ähnlich?
Er würde eher aussehen wie ein Chamäleon, aber mit dem Kopf einer Anolis-Eidechse.
Ah, okay. Wo und wann wurde denn der Mirasaurer gefunden?
Der Mirasaurer, der wurde schon 1939 gefunden, und zwar im Mai. Tatsächlich wurden beide Skelettfunde am selben Tag gemacht. Und der Finder war ein Hobbypaläontologe mit dem Namen Louis Grauvogel. Und seine Lokalität, die er damals entdeckt hatte, die gehört heute in eine geologische Formation, die heißt Gräser-Wolzia-Formation. Und die datieren wir in die untere Stufe der mittleren Trias. Und das Ganze befindet sich in den Vogesen, das heißt also im südlichen Osten von Frankreich, in der Nähe von Mühlhaus.
Der Fund hat ja vor 90 Jahren stattgefunden. Warum dauert es so lange, bis der Fund dann wissenschaftlich überhaupt richtig eingeordnet wurde?
Also ich kenne die genaue Situation von dem Herrn Grauvogel halt eben nicht. Ich weiß, dass seine Tochter, die ist Geologin, die hat auch über die Fundstelle gearbeitet geologisch und entsprechende Untersuchungen zur Flora und Fauna da gemacht, hauptsächlich die Invertebraten und dann halt eben die Pflanzenwelt. Und ja, es ist halt damit geschuldet, dass diese Fehlidentifikation darauf zurückzuführen ist, dass das Stück halt nicht vollständig war. Und irgendwann wurde die Sammlung dann halt vom Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart halt aufgekauft. Und dort bei der Sichtung der einzelnen Fossilien ist halt eben einen unserer Co-Autoren halt eben aufgefallen, dass diese Strukturen auffällig denen von einem anderen sehr rätselhaften Reptil, was wir auch aus der Triaszeit kennen, aber aus Kirgisistan, der sogenannte Longus Quama, dass diese Hautstrukturen dem sehr, sehr, sehr ähnlich ausschauen. Und daraufhin hat man dann halt eben veranlasst, mal zu gucken, ob man da einen Schädel findet und hat halt präpariert und siehe da, man hat eigentlich einen fast vollständigen Schädel freilegen können. Ganz delikat. Also die Knochen sind halt wirklich hauchdünn. Und im nächsten Schritt wurde dann eine Synchrotronuntersuchung veranlasst, um ein 3D-Modell von dem Schädel machen zu können, weil es einfach zu filigran ist, es vollständig aus dem Gestein raus zu präparieren. Und es wurde dann halt sozusagen digital präpariert nochmal. Und auf die Art und Weise konnten wir dann einen vollständigen Schädel rekonstruieren. Und es handelt sich bei dem Tier wahrscheinlich auch noch nicht um ein ausgewachsenes Tier, sondern noch um ein Jungtier, weil nicht alle Knochennähte am Schädel verwachsen sind und er halt im Hinterhaupt noch ein großes Loch aufweist, was häufig als Indikation für einen Jungtierstatus.
Wie bei Menschen die Fontanelle.
Genau, es ist eigentlich die Fontanelle, die bilden Reptilien auch aus und wächst dann halt eben zu.
Und dann kann es tatsächlich sein, wenn das jetzt 90 Jahre gedauert hat und in den Schubladen lag, dass es noch mehr Wundersaurier in den Schubladen vom Museum für Naturkunde gibt, ne?
Naja, also sagen wir mal so, der Louis Grauvogel mag ja nicht der einzige Mensch gewesen sein, der an dieser Fundstelle gearbeitet hat. Und im Zweifel hat der ein oder andere Privatsammler, der dort auch mal gesammelt hat, auch Reste gefunden von Reptilien. Aber aus der Grauvogelsammlung sind uns nur die beiden Stücke bekannt. Die wurden natürlich halt vollständig durchgeguckt, um zu sehen, was ist Pflanzenmaterial, wie viele Fische haben wir und welche Invertebraten gibt es. Also es gibt da sehr schöne Fossilfunde von Skorpionen zum Beispiel, die tiptop aussehen, wie als wenn sie gerade in den Stein gegossen wurden.
Der Fundort des Mirasaurers, Gräser Wolzia, auf Deutsch der Wolzinsandstein, ist vor allem bekannt für seine fossilen Insektenfunde. Hobby-Paläontologe Louis Grauvogel hat dort neben dem Mirasaurer über 5000 gut erhaltene Insekten aus insgesamt 200 verschiedenen Gruppen gesammelt. Insekten standen auch auf dem Speiseplan unseres Wundersauriers. Vermutlich hat er sie mit seiner spitzen Schnauze aus engen Baumhöhlen herausschnabuliert. Wie ein Äffchen hat er sich wohl dabei mit seinem Schwanz an den Ästen festgehalten. Süß. Der Mirasaurer ist ein Saurier und gehört zu den Sauropsiden. Wer sich erinnert, aus dieser Gruppe sind später die heutigen Reptilien und Vögel entstanden. Und bei manchen gibt es eine Besonderheit. Ihr Schädel ist luftig leicht, hat er doch neben Augen und Nase noch zwei Löcher mehr. Oder positiver ausgedrückt, zwei Fenster. Praktisch, damit man mal durchpusten kann. Mit den Fenstern wird Gewicht gespart und die Saurier können stärker beißen, weil die Kiefermuskeln in den Fenstern mehr Platz haben. Andere Sauropsiden wie der T-Rex haben das übrigens auch. Und bei den heutigen Vögeln haben sich beide Fenster zu einem großen entwickelt und bieten noch mehr Leichtigkeit zum Fliegen.
Wir hatten auch schon mal in der vergangenen Folge über den Stenocranio gesprochen. Der Mirasaurer hat aber gar nichts mit dem zu tun, ne? Der war ja aus der Karbon- oder Permgrenze vor 300 Millionen Jahren. Aus welchem Zeitalter stammt der Mirasaurer?
Das andere Tier, das sagt mir jetzt vom Namen her nicht. Das wird aber wahrscheinlich ein Ursaurier gewesen sein. Also so ein Tier, was den Übergang von den Amphibien zu den Reptilien darstellt. Aber der Mirasaurer, der hat später gelebt. Der lebte in der mittleren Trias vor ungefähr 235 Millionen Jahre, so an dem Dreh.
Schon ein Weilchen her, ne? Ja. Trias, ich erinnere mich, da herrschte so ein recht warmes Klima, oder?
Es war zumindest sehr, sehr heiß oder trocken. Und ja, allgemein war es wärmer als in der Permzeit. In der Permzeit hatten wir tatsächlich auch Eiszeiten mit gefrorenen Polen und das gab es in der Triaszeit nicht mehr. Mhm. Tatsächlich war das Klima sehr viel wärmer. Es war auch die Zeit, wo wir die höchsten CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre hatten, die jetzt irgendwie 5-6 Mal höher waren als heute. Gleichzeitig war aber der Sauerstoffgehalt niedriger als heute, so dass man das so einigermaßen klimatisch einordnen kann. Und eine Besonderheit ist, dass damals die Landmassen, alle Kontinente, die haben eine große Landmasse gebildet, der Superkontinent Pangea. Und große Landmassen tendieren halt dazu, im Inneren trocken zu sein. Also man kennt das ja im Outback von Australien, die großen Sahara-Wüste oder halt eben die Steppen in Zentralasien. Und von daher werden wahrscheinlich auch damals in der Triaszeit große Areale einfach Wüste gewesen sein, wo wir dann halt spärliche Vegetation hatten. Aber es gibt eine ganze Reihe von fossilen Fundstellen, die uns halt eben zeigen, dass es auch Regionen gab, die ein eher tropisches Klima hatten. Und entsprechend finden wir dann halt eben auch Tiere und Pflanzen, die das halt eben zeigen.
Zu welcher Tiergruppe gehört der Mirasaurer? Gehört er zu den Dinosauriern?
Nein, das ist eine eigene Reptiliengruppe, die heute ausgestorben ist. In der Triaszeit haben sich eine ganze Reihe von Reptiliengruppen, sagen wir mal, sind sie nicht unbedingt dort entstanden, aber dort haben sie ihre erste große Vielfalt bekommen. Und zwar ist der Hintergrund, dass es ein Aussterbeereignis am Ende der Permzeit gab und das ist das größte Aussterbeereignis, was wir in der Erdgeschichte kennen. Und wenn sozusagen die Erde einmal Tabula Rasa macht, danach haben alle überlebenden Organismen natürlich einen großen Spielplatz, um sich neu zu entfalten, weil alle möglichen ökologischen Nischen nicht mehr im vollen Umfang vorhanden sind.
Und Konkurrenz ist nicht mehr so groß.
Genau. Auch die ökologischen Zwänge sind nicht so streng wie in einem ausgereiften Ökosystem. Das heißt also, man hat einen kleinen Spielraum, ein bisschen zu variieren und das wurde halt in der Triaszeit viel gemacht von unterschiedlichen Reptiliengruppen. Und Mirasaurier können wir in eine Gruppe einordnen, die nennen wir Deprasaurier.
Und welche Rolle spielten die Deprasaurier im Ökosystem?
Die Deprasaurier waren alles kletternde Reptilien und wahrscheinlich entweder Insektenfresser oder im Zweifel auch Früchtefresser. Also es lässt sich schwer beurteilen, wenn man jetzt keine Mageninhalte findet. Einige Vertreter zeigen Zahnstrukturen, die darauf hindeuten, dass diese Tiere Insekten gefressen haben. Andere tragen Schnäbel und das könnte eben auch darauf hindeuten, dass die Nahrung vielfältiger war und diese alle Fresser waren, haben auch sich dann vielleicht im Zweifel vegetarisch ernährt.
Waren die eher Einzelgänger, die Mirasaurier, oder so ein soziales Tier?
Das wissen wir nicht. Es hängt ja davon ab, wie man diese Hautanhänger auf dem Rücken dieser Tiere interpretiert. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es sich hierbei wahrscheinlich um eine Schaufunktion handelt, die diese Anhänger ausgeübt haben. Entsprechend kann man dann vielleicht dann davon ausgehen, dass damit kommuniziert wurde und dass diese Tiere vielleicht etwas geselliger waren. Die Tiere haben auch sehr, sehr große Augen. Das heißt also, der optische Reiz war bei denen sehr, sehr, sehr wichtig. Und das kann man zumindest in die Richtung deuten, dass das Ganze dann halt zur Kommunikation diente. Und das deutet eben wiederum darauf hin, dass diese Tiere vielleicht nicht isolierte Einzelgänger waren.
Der Rückenkamm, ist der vergleichbar mit dem Spinosaurier? Dem Dinosaurier, der so ein großes Segel auf dem Rücken hat?
Nein, nicht direkt. Also es gibt natürlich ganz viele Tiere, die sozusagen Rückenkämme ausbilden. Und in der Regel sind diese aber durch die Verlängerung der Dornfortsätze auf den Wirbeln.
Also Knochen.
Genau.
Da sind und keine Haut.
Genau. Und diese Knochen-Dornfortsätze, die werden dann halt eben mit einer Haut überspannt. Und sowas finden wir beim Spinosaurus, aber auch bei Dimetrodon aus dem Bromacker zum Beispiel. Der hat solche langen Dornfortsätze mit die zu einem Rückensegel umgewandelt wurden. Und bei Mirasaura handelt es sich aber um eine reine Hautstruktur. Das ist alles Keratinhorn.
Wie kommt es eigentlich dazu, dass Haut solche Strukturen bildet? Das ist ja faszinierend.
Ja, die Haut hat ein extrem hohes Potenzial, an diversen Strukturen zu bilden. Also man denkt natürlich immer nur an Schuppen, Haare, Federn, aber da gibt's halt eben noch ganz viel mehr. Drüsen zum Beispiel sind auch Hautstrukturen, also Schweißdrüsen oder halt Milchdrüsen. Dann kann die Haut verschiedene lappenartige Strukturen ausbilden. Es gibt diverse Formen von Schuppen, die eine gewisse Formvielfalt eben aufweisen. Also zum Beispiel, wenn man an die Klapperschlange denkt, hinten die Rassel, das sind halt modifizierte Schuppen. Und es gibt noch eine andere Viper aus dem Iran, die hat ihr Schwanzende, die Schuppen, so modifiziert, dass sie solche Filamente dort hat. Und das sieht halt so aus, als wenn die eine Spinne am Schwanzende hat, mit der sie Beute anlockt. Beziehungsweise sie lockt damit potenzielle Räuber an, die Spinnen fressen und frisst dann die Räuber. Und das ist dann halt sozusagen eine Mimikrie, die diese Viper halt ausführt mit ihrem Schwanz, und diese spezialisierten Schuppen sind aber halt eben Hautstrukturen, wenn man es so will.
Und bei dem Mirasaura, gibt es eine Theorie dazu, wozu dieser Kamm dann gedient haben könnte? Hatte der eine Funktion? Muss er ja.
Wir gehen davon aus, dass das Tier diese Sachen hauptsächlich nutzte für die Kommunikation. Andere mögliche Rollen, die dieser Kamm hätte haben können, ist zum Beispiel, dass es zur Tarnung gedient haben könnte. Dass also diese Einzelstrukturen halt vielleicht aussehen wie ein Blatt von einer Pflanze. Allerdings haben wir aus beiden Lokalitäten, also sowohl die aus Kirgisistan als auch die aus Frankreich, ein bisschen was von der Flora erhalten, und keine der Pflanzen ähnelt auch nur im Ansatz diesen Strukturen, sodass wir das jetzt, sagen wir mal, aufgrund von Ähnlichkeitsunterschieden ausgeschlossen haben, dass das zur Tarnung diente. Es kann im Zweifel auch zur Abschreckung gedient haben, aber wir wissen halt eben nicht, wie beweglich die Struktur am Ende war. Es ist auch denkbar, dass man damit Geräusche machen konnte, indem diese Einzelstrukturen, wenn sie in dem Kamm waren, gegeneinander geklappert oder bewegt wurden und dann so eine Art Klappern entsteht oder sowas. Aber das ist halt reine Spekulation. Wir wissen halt eben nicht, wie diese Strukturen in der Haut selber verankert waren.
Können es auch einfach nur zum Schmuck gedient haben, zur Fortpflanzung?
Ja, ja, das würde ja im Zusammenhang mit der Schaufunktion halt einhergehen. Wahrscheinlich sind diese Strukturen nicht unbedingt, sagen wir mal, für die Partnerwahl wichtig gewesen, weil das eine Jungtier, was wir halt eben haben, wir wissen nicht, ob das geschlechtsreif war, aber von der Größe der Fontanelle würden wir jetzt vermuten, dass es wahrscheinlich nicht oder noch nicht geschlechtsreif war. Und wenn dem so wäre, dann würden die Strukturen nicht unbedingt bei der Partnerwahl eine große Rolle spielen, sondern generell bei der Artkommunikation.
Aber eigentlich muss es ja irgendeine Funktion haben, oder denke ich da im evolutionären Sinne falsch? Weil am Ende ist ja schon ein Nachteil, so ein großes Segel auf dem Rücken zu haben, ne?
Also es hat natürlich eine Funktion, und Strukturen können ja verschiedene Funktionen haben, und sagen wir mal, das ist der Artkommunikation dient, schließt ja nicht aus, dass es nicht auch für die Partnerwahl am Ende eine Rolle gespielt hatte. Aber es ist jetzt nicht, wahrscheinlich nicht allein für die Partnerwahl entstanden.
Ja, okay.
So. Und natürlich, ähnlich wie beim Pfauenschwanz, kann es halt eben sein, dass die Männchen damit versucht haben, ihre Fitness irgendwie darzustellen und zu zeigen, hey, guck mal, ich kann es mir leisten, mit so einem riesen Kamm durch die Gegend zu laufen und eigentlich jedem Räuber sozusagen zu zeigen, wo ich bin, und trotzdem bin ich immer noch am Start, und von daher bitte
Abstand nehmen.
Ja, ich bin die richtige Wahl sozusagen. Das wäre jetzt also zum Beispiel halt eben eine Art und Weise, wie die Struktur gedient haben könnte bei der Partnerwahl. Auf der anderen Seite, wir wissen halt eben nicht, wie die Farbkodierung halt eben ausschaut. Also selbst wenn man auffällig ausschaut, heißt das nicht unbedingt, dass man dadurch attraktiver für Räuber wird. Weil wir wissen eben, dass Räuber auf bestimmte Farbkombinationen vorsichtig reagieren, weil sie häufig im Zusammenhang eben mit Giftigkeit in Verbindung stehen. Das hier zum Beispiel diese Farbkombination Gelb und Schwarz, was wir von Wespen kennen zum Beispiel. Und es kann also durchaus sein, dass Mirasaura halt eine Farbkombination hatte, die zwar auffällig war, aber halt potenziellen Beutegreifern signalisiert haben, nee, das ist vielleicht nicht so günstig, den zu essen. Wir wissen das ja auch von vielen Giftfroschen und Kröten, dass die halt eben besonders auffällige Farben haben. Vom Feuersalamander zum Beispiel auch. Und diese Tiere rennen halt eben sehr offensichtlich durch die Gegend, aber brauchen keine Angst haben, weil sie halt eben wissen, wer mich frisst, spuckt mich gleich wieder aus. Das soll nicht heißen, dass Mirasaura unbedingt giftig war, das wissen wir nicht, aber es könnte halt eben sein, dass er eben sich so getarnt hat, indem er einen vortäuscht, dass er giftig ist. Das ist, wäre dann halt eben auch eine Form von Mimikrie. Das ist ja zum Beispiel eine Schwebfliege, hat eben auch eben die entsprechende Färbung einer Wespe, ist aber ungefährlich, aber wird im Zweifel halt eben nicht von einer Schwalbe gefressen, weil sie denkt, ah nee, besser nicht, dann werde ich gestochen.
Was der Mirasaurer mit seinem Rückensegel gemacht hat, das bleibt wohl erstmal ein Rätsel. Dafür hat er aber mit seinem Rückenkamm ein ganz anderes Rätsel gelöst. 1970. Longisquama wird entdeckt. Ein seltsames, versteinertes Reptil aus Kirgisistan mit Hautauswüchsen ähnlich wie dem Mirasaurer. Federartige Anhänge auf dem Rücken wie ein großer Fächer. Erster Gedanke, von dem stammen sicher die heutigen Vögel ab. Damit wären dann die Dinosaurier als Vogelvorfahren raus gewesen. Über die Jahre war dann aber klar, Dinos und Vögel sind direkte Verwandte. Mittlerweile wissen wir, dass viele von ihnen ein Feder- oder Flaumkleid getragen haben. Hört dazu gerne in unsere T-Rex-Folge rein. Nachdem das geklärt war, ließ sich Longisquama nicht mehr so recht einordnen und wurde vorsorglich von den WissenschaftlerInnen ignoriert. Mit dem Mirasaurer allerdings ist jetzt klar, die Evolution hat mehrere Spielarten. Schon frühe Reptilien konnten Merkmale ausbilden, die es später in ähnlicher Form bei Dinosauriern und Vögeln gab. Die Evolutionsgeschichte ist also nicht schwarz-weiß und zwischen gefiederten Dinosauriern und schuppigen Reptilien gibt es noch viel mehr Variationen. Das Vogelimage mit der Mirasaurer Grauvogelie aber trotzdem schwer los, hat er doch ironischerweise das Wort Vogel schon im Namen.
Hatte der Mirasaurer noch andere Vogelmerkmale? Auf dem Bild sieht die Schnauze ja nach Schnabel aus, ne?
Also der Mirasaurer hatte Zähne, aber die Schnauzenspitze, die war halt zahnlos. Und es gibt auch andere Deprasaurier, die komplett keine Zähne besessen haben. Und da ist es dann tatsächlich anzunehmen, dass die halt einen Hornschnabel hatten stattdessen. Ansonsten, was natürlich an den Vogel erinnert, ist insgesamt die Form des Schädels. Eben, dass man halt eine Spitze halt eben hat, diese großen Augen und auch einen relativ großen Gehirnschädel im Verhältnis zum Rest des Schädels, die sehr delikaten Kiefer. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, ist die Ähnlichkeit wahrscheinlich doch eher mit einer Anoles-Eidechse vorhanden. Und bis auf diese Hautanhänge auf dem Rücken gibt es dann eben auch nichts, was jetzt wirklich darauf hindeutet, dass das irgendwas mit Vögeln zu tun haben könnte, das Tier. Die Extremitäten sind fürs Klettern angepasst, aber das Tier hat halt eben, wie gesagt, schon vom Körperbau eher so die Erscheinungsform eines Chamäleons gehabt. Mhm. Es gibt auch einige Deprasaurier, die wie das Chamäleon sehr spezialisierte Hände und Füße halt hatten, die nicht nur über das Klettern hinausgehen, sondern es gibt mindestens eine Art, die ihre Hände so umfunktioniert hat, dass sie damit wahrscheinlich in Rinden und Astlöchern reinstochern konnte, um dort Insekten zu jagen. Ähnlich wie das Fingertier auf Madagaskar.
Aus den Dinosauriern, beziehungsweise aus der Linie der Dinosaurier, sind ja flugfähige Federtiere, aka Vögel, entstanden. Beim Mirasaurer ist das nicht so. War das eine Art evolutionäre Sackgasse? Oder wie kann man sich das erklären, dass nichts sich aus dem Mirasaurer evolviert hat?
Also die Prasaurier sind tatsächlich am Ende der Triaszeit ausgestorben. Dort gab es ein zweites Massensterben. Also die Triaszeit ist halt eben von zwei Massensterben eingegrenzt. Einmal das große am Ende des Perms und dann halt eins zum Beginn des Juras. Und die Prasaurier haben halt zumindest nach jetzigem Stand der Erkenntnis dieses zweite Massensterben nicht überlebt. Bei Massensterben ist es halt immer so eine Sache, wer da überlebt und wer nicht. Das ist häufig dann auch eine Frage des Zufalls. Wer am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist, hat vielleicht eine gute Chance. Und wer am falschen Ort ist, der überlebt dann nicht, auch wenn er im Zweifel generell gute Anpassung besessen hat für die damalige Situation. Aber wie gesagt, so ein Massensterben an sich ist ja dann halt nochmal eine Extremsituation, wo das ganze Ökosystem halt, sagen wir mal, auf Null gesetzt wird fast. Und diejenigen wenigen, die überleben, müssen dann halt eben neu aufbauen. Deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass das eine evolutionäre Sackgasse ist, dahingehend, dass diese Tiere nicht in der Lage waren, sich genug anzupassen, sondern eher im Gegenteil. Diese Tiere zeigen teilweise extreme Spezialisierungen, die auf eine hohe Anpassungsfähigkeit hindeuten, aber die haben halt leider nicht dieses Massensterben am Ende überlebt.
Warum geht man heute davon aus, dass Federn ursprünglich nicht fürs Fliegen entstanden sind?
Weil wir mittlerweile eine ganze Menge Raubdinosaurier kennen, die Federn besitzend haben, die keinerlei aerodynamischen Eigenschaften besitzen. Die ersten Federn, die wir bei Raubdinosauriern kennen, die sehen tatsächlich eher aus wie Haare oder Borsten, sind wahrscheinlich einfache, hohle Filamente.
An welchen Sauriern wurden die gefunden?
Also einer kommt ja sogar, oder zwei kommen sogar aus Deutschland. Der Juravenator und der Sciuromimus haben beide solche Filamente am Schwanz erhalten. Und die sind halt eben in ihrem Aussehen halt eher mit Haaren vergleichbar. Aber die sind halt keine Haare, sondern Vorstufen von Federn. Und moderne Vögel können auch solche Arten von Federn bilden. Aber nichtsdestotrotz, auch viele Tyrannosaurier hatten wahrscheinlich eben diese Form von Federn. Aber die waren dann wahrscheinlich eher dann halt zur Körperisolierung als Wärmeschutz genutzt worden und auch eben zur Tarnung oder Kommunikation, je nachdem, wie auffällig sie halt ausgebildet waren.
Evolution ist ja wie ein riesiges Puzzle, auf das man guckt, wo immer wieder Puzzleteile fehlen. Und in dem Moment, wo wir Fundstücke haben, können wir bestimmte evolutionäre Verknüpfungen besser verstehen. Ne? Und inwiefern hilft uns da der Mirasaurer, den späteren Archaeopteryx besser zu begreifen?
Naja, sagen wir mal so, dadurch, dass Longisquama mal als potenzieller Vogelvorfahre gehandelt wurde und seine Schuppen als potenzielle Vorstufen der Federn, hat uns Mirasaurer jetzt geholfen, den Longisquama vernünftig in dem Stammbaum der Reptilien einzuordnen. Und wir können jetzt eben sagen, der hat eben nichts mit Vögeln zu tun. Und das wiederum, sagen wir mal, gibt Archaeopteryx wieder seine Position als eigentlich das wichtigste Tier, was den Übergang vom Dinosaurier zum Vogel halt eben darstellt, zumindest im historischen Kontext. Und es ist auch heute immer noch der erste flugfähige Vogelvorfahr, den wir halt im Fossilbericht kennen.
Und er steht im Museum für Naturkunde.
Genau, einer davon ist im Museum für Naturkunde und er ist auch einer der schönsten.
Wir kommen jetzt zum Teil, den unsere eingefleischten Hörerinnen schon kennen. Ohne unseren treuen Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, ist dieser Podcast ja gar nicht möglich. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFM Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen, immer schon vor der nächsten Beats & Bones-Folge gefragt. Von uns gibt's da nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast, professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Christian, heute bist du dran. Und die Frage lautet, wie viele verschiedene Federarten, also Grundtypen, unterscheidet man heute grob in der Evolutionsforschung? A, etwa 5 Typen oder B, etwa 20 Typen?
Tatsächlich haben Vögel ein großes Portfolio an verschiedenen Federtypen. Aber die Grundtypen, dazu zählen die Konturfedern, die Dunenfedern, die Halbdunen, die Borstenfedern, die Puderdunen und die Filamentfedern, ja.
Uiuiui.
Dabei sind die Filament- und die Borstenfedern speziell, weil das die einzigen Federtypen sind, die auch mit dem Nervensystem in Verbindung stehen. Darüber können Vögel fühlen. Mit allen anderen Federtypen können sie das nicht.
Wow. Christian, vielen, vielen Dank für den Einblick und schön, dass du da warst.
Ja, gern geschehen. Dankeschön.
Von wunderlichen Sauriern geht's in der nächsten Folge in den Weltraum. Wieder den Bogen schlagen. Ganz easy. Ein tragisches Ereignis hat eine Untergruppe der Saurier ziemlich erwischt. Die Dinosaurier wurden durch den Einschlag eines Asteroiden auf der Erde zur Geschichte. Mit Tanja Michalik schauen wir uns die Welt der Asteroiden mal ganz genau an. Denn sie sind nicht weniger als Zeugen unserer Erdentstehung. See you in space. Bis dann.